Sie hören Kontrafunk aktuell. Auch und gerade in der Politik zählen Netzwerke. In den letzten Jahren hat es in dieser Hinsicht eine Partei zu einer unrühmlichen Meisterschaft gebracht, Bündnis 90, die Grünen. Zur Not scheuen die Grünen auch nicht davor zurück, offenen Rechtsbruch zu begehen oder dreist Gerichtsurteile zu ignorieren, wie die Fälle der rheinland-pfälzischen Umweltministerin Ulrike Höfgen zeigen oder des Staatssekretärs im Bundeswirtschaftsministerium Patrick Reichen oder zuletzt des nordrhein-westfälischen Justizministers Benjamin Limbach. Über die grünen Netzwerke wollen wir uns jetzt mit dem früheren Bundestagsabgeordneten und heutigen Vorsitzenden des Landesverbandes Brandenburg von Bündnis Deutschland, Mario Miruch, unterhalten. Herzlich willkommen, Herr Miruch.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Miruch, was sind grüne Lobby-Netzwerke? Können Sie das irgendwie charakterisieren?
Ja, dazu muss man als erstes sagen, dass es keine grünen, in Anführungszeichen, Lobby-Netzwerke sind, denn das würde das Ganze zu eng fassen. Vielleicht kann man es besser als Hedgefonds- oder Absahner-Netzwerke bezeichnen, was sich hier installiert hat über die Zeit. Die Älteren von uns, die kennen noch die Gruselgeschichten vom Club of Rome und anderen, die schon vor 30, 40 Jahren so Untergangsszenarien herbeifantasiert haben, von denen ja letztlich keine eingetroffen ist. Und der Kern bei diesen Netzwerken ist dabei immer Angst. Denn über Angst lassen sich Menschen gefügig und willfährig machen. Und das wissen eben nicht nur die Grünen, sondern auch die anderen Parteien wie die Union, die SPD und die FDP. Und deswegen stecken die in diesen Netzwerken halt eben auch alle bis über beide Ohren mit drin. Man lässt das Narrativ aber bei den Grünen, weil das ja grüne Markenkern ist. Und so können eben die anderen Teilhaber besser und ja so ein bisschen unbekannt im Hintergrund agieren.
Die Netzwerke definieren Sie also als eine Gefahr einseitiger Beeinflussung politischer Entscheidungen, und zwar egal von welcher Partei.
Definitiv. Hier werden ganz intensiv einseitige Interessen vertreten und die politischen Entscheidungen, die in jeglicher Hinsicht auf unsere gesellschaftliche und auch unsere wirtschaftliche Entwicklung abzielen, die werden halt ganz wesentlich im Sinne von einigen wenigen getroffen. Was am Wirtschaftsstandort gerade passiert, das brauche ich ja niemandem erklären. Da sind wir gerade live dabei.
Aber in letzter Zeit sind eben gerade grüne Netzwerke aufgefallen. Ich hatte ja ein paar erwähnt. Und Sie hatten das Stichwort Angst ins Spiel gebracht. Benutzen die Grünen Ängste, um ihre politischen Ziele durchzusetzen?
Natürlich. Das tun sie sehr, sehr exzessiv und ausgeprägt. Und das Spannende dabei ist, auch aus medialer und aus psychologischer Sicht, dass sie selbst halt eben sehr exzessiv mit solchen Ängsten arbeiten, siehe Klima, CO2, siehe Atomkraft und all diese Dinge. Und dann werfen sie ihren Kritikern, die selbst halt eben genau das nicht tun, die halt eben nicht mit Ängsten arbeiten, sondern die halt eben einfach nur fachlich gegenargumentieren, denen werfen sie dann halt eben wiederum genau vor, mit Ängsten agieren zu wollen. Für mich ist das so eine Form von Peak-Projektion, was man da macht. Aber ist ein sehr interessantes Konzept, was sich über Jahre hinweg halt eben sehr deutlich beobachten lässt.
Nun argumentieren die Grünen ja vor allem, dass es ihnen um den Schutz des Klimas geht, um den Schutz nachfolgender Generationen, um den Schutz des Planeten. Ist das nicht was, was man gutheißen könnte? Also, dass die Grünen sich zum Beispiel vernetzen mit Vorfeldorganisationen wie meinetwegen der Deutschen Umwelthilfe. Was ist daran so verwerflich?
Na, grundsätzlich erstmal, um den ersten Teil der Frage zu beantworten, sich halt eben für Klima, Umwelt und so weiter einzusetzen, ist natürlich freilich gut. Da kann niemand was dagegen haben. Und wir sind als Menschen und als Gesellschaft jederzeit absolut gut beraten, sorgsam mit unseren Ressourcen und der ganzen Art und Weise, wie wir leben, umzugehen. Da haben wir natürlich freilich auch eine Verantwortung nachfolgenden Generationen gegenüber. Aber das, was hier politisch betrieben wird, das ist in allererster Linie erstmal knallharte Wirtschaftspolitik. Die hat mit diesen Dingen erstmal nur sekundär zu tun. Denn um es nochmal auf die Angst zurückzukommen, mit dieser ganzen Angst um Klima, mit dem ganzen Thema CO2, lassen sich Billionen verdienen. Und wenn man das Ganze politisch institutionalisiert und seine eigenen Leute in die entsprechenden führenden Ämter bringt, dann kann man mittels politischer Entscheidungen eine Gesellschaft nach eigenen ideologischen Wünschen formen und sich gleichzeitig aber auch staatliche Gewinngarantien für seine eigenen wirtschaftlichen Vorteile kreieren. Und genau da kommen dann halt eben diese ganzen Vorfeldorganisationen ins Spiel, die hier eine extrem wichtige Arbeit aus Sicht halt eben dieser Netzwerke leisten, die aber im Grunde genommen über ihren Einfluss, den sie dann halt eben nehmen und die Gestaltung dann halt eben am Ende tatsächlich erfolgt, das Parlament aushebeln und damit halt eben auch an den Grundfesten unserer Demokratie rütteln.
Das heißt, die sogenannten Arbeitskreise, die Arbeitsgruppen, die NGOs und so weiter, die mehr Einfluss bekommen als das eigentliche Parlament. Meinen Sie das?
Na, mehr Einfluss ist ja eine Frage des Betrachtungswinkels oder worauf man den Einfluss festmachen will. Aber ich will es mal halt eben an einem Think Tank festmachen. Nehmen wir mal die Agora zum Beispiel. Der Rat der Agora hatte ja rund um Patrick Greichen halt eben eine kurze Aufmerksamkeit. Und hier sind alle Parteien vertreten und das ist aus meiner Sicht der wirkmächtigste Think Tank in Bezug halt eben auf diese ganzen Klimathemen, Energiewende und so weiter, die wir in Deutschland haben. Und die meisten Deutschen kennen das gar nicht, haben noch nie was davon gehört. Ich selber habe mal angefragt bei der Bundesregierung, ob sie denn wisse, woher diese Agora überhaupt ihr Geld bekommt. Und da hat man mir geantwortet, das weiß man nicht. Aber man ist gleichzeitig stolz darauf, dass führende Staatssekretäre dort vertreten sind. Und das finde ich ziemlich spannend, denn letzten Endes kann man festhalten, das ist ein Lobbyclub, von dem man angeblich keine Ahnung haben will, von dem er bezahlt wird, aber man freut sich, dass seine eigenen Leute dort vertreten sind. Das wirft doch für jeden normal denkenden Menschen sofort die Frage auf, okay, wenn niemand weiß, woher die ihr Geld kriegen, in wessen Sinne handeln die dann eigentlich? Aber mit dieser Frage möchte man sich öffentlich wahrscheinlich lieber nicht beschäftigen. Aber man kann das gerne nochmal anfragen im Kanzleramt, wird bestimmt spannend.
Nicht nur im Zusammenhang mit Agora, sondern auch mit der Deutschen Umwelthilfe wird immer wieder auch der Verdacht laut, dass dort mithilfe dieser Thinktanks oder dieser Organisationen, ganz drastisch formuliert, deutsche Unternehmen vom Markt gefegt werden oder irgendwie ruiniert werden, um den Weg frei zu machen für andere. Gibt es einen Verdacht, wer diese anderen sind oder ist das alles nur Verschwörungstheorie?
Nein, also ich würde durchaus sagen, dass man das so zusammenfassen kann. Gezielt diese anderen mag vielleicht schwierig sein, es halt eben jetzt genau zu konkretisieren. Fakt ist, dass wir zum Beispiel mit einer deutschen Umwelthilfe eine Situation haben, dass von der Bundesregierung und ihren Ministerien eine NGO mit Millionen Fördergeldern ausgestattet wird, um dann mit Klagen gegen die Bundesregierung ihren eigenen Förderer zu verklagen. Das ist da schon mal völlig abstrus und da läuft also ganz sicher schon mal was gewaltig aus dem Ruder. Themen wie Compliance scheinen da halt eben auch überhaupt gar keine Rolle zu spielen. Wenn wir zum Beispiel mal die Vergabe vom Bürgerdialog Stromnetz in 2014 nehmen, wo mal eben mit der Deutschen Umwelthilfe Service GmbH als einer derjenigen, die dann halt eben Zuschlag bekommen haben, ein Verein den Zuschlag gekriegt hat, dessen Geschäftsführer damals dann plötzlich Staatssekretär im vergebenen Ministerium wurde. Das ist also schon hochgradig seltsam. Und letzten Endes würde ich das so formulieren, man wirkt gewisse Märkte ab und denen fallen dann halt eben zahlreiche Unternehmen und Firmen zum Opfer, um eigene Märkte zu schaffen, in denen dann halt quasi die eigenen Kumpels die entsprechenden guten Geschäfte machen. Also so, denke ich mal, kann man das zusammenfassen.
Zu den Netzwerken gehören ja auch Netzwerke in die Medien, also dass man Lautsprecher hat und nicht nur die NGOs. Sind Ihnen solche Lautsprecher im Zusammenhang zum Beispiel mit den Grünen bekannt oder anderen Parteien? Also dass man sich gezielt in Redaktionen, ich will jetzt nicht sagen einkauft, aber auch dort seine Gewehrsleute platziert?
Ja, wir haben ja die mediale Situation, dass die Parteien ihre entsprechenden Beteiligungen an diversen Medienunternehmen haben. Der SPD sagt man ja nach, dass sie auf eine stattliche Anzahl von gut 70% kommen soll, was halt eben entsprechend an Medienbeteiligung da ist in Deutschland. Ich habe das nicht verifiziert. Aber selbst wenn es am Ende nur 50 sind, sollte es einem zu denken geben, was die tatsächliche Objektivität dieser Medien halt eben anbetrifft. Ich habe jetzt auch im Hinblick auf das Wirken der Medien eigentlich noch ganz andere Erfahrungen gemacht. Das bezieht sich jetzt mal nicht mal unbedingt eben auf die grünen Netzwerke, sondern ich gehe einfach mal 2021 zurück zu Corona-Zeiten, als ich von der Bundesregierung wissen wollte, wer für gewisse Werbekampagnen und Videos, die die Regierung dann halt eben schalten lässt, wie viel Geld bekommt. Und da hat man zu mir halt eben am Ende gesagt, das geht dich nichts an. Das würde die sprechenden Rechte der Unternehmen verletzen. Und als ich dann halt eben wissen wollte, welche Rechte das denn sein sollen, wenn die Regierung halt eben mit Medienunternehmen zusammenarbeitet und dafür Geld ausgibt, die ich als Abgeordneter halt eben nicht kontrollieren darf, da hieß es dann, Ja, das wird im Einzelfall entschieden. In dem Fall ist das jetzt gegen mich entschieden worden. Und im Übrigen ist der Sachverhalt jetzt hinreichend erörtert. Und dann war man fertig mit mir. Und damit hebelt man halt eben das parlamentarische Fragerecht aus. Es sind ja Zahlen auch aufgedeckt worden. Also ich selbst habe ja nachweisen können, dass von 2015 bis 2020 220 Millionen Euro Steuergelder in Medienkampagnen der Bundesregierung geflossen sind. Und ich glaube, diese 220 Millionen hat man dann ein oder zwei Jahre später in einem ganzen Jahr geschafft, wofür man vorher halt eben 5 Jahre gebraucht hat. Man lässt sich da nicht in die Karten gucken. Also es wird geblockt mit allen Regeln der Kunst. Und hier haben wir also eine ganz, ganz gewaltige Schieflage, was ja auch die vierte Gewalt im Staat anbetrifft.
Haben Sie sich bei der Anfrage, die Sie eben gerade geschildert haben, bei dem Prozrede, haben Sie sich damit abgefunden oder haben Sie noch versucht, eine Stufe neu zu zünden, also irgendwie eine Beschwerde einzureichen oder etwas derartiges?
Naja, ich habe mehrfach nachgebohrt, bin aber immer wieder abgeblockt und die Option, die man als Abgeordneter dann anschließend hat, also quasi als finale Option, ist die Organklage in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht. Das habe ich mir dann geschenkt, da ich ja auch einer der beiden Kläger war, der gegen die Ernennung von Herrn Habart geklagt hat. Und da war abzusehen, wie quasi ein solcher Versuch enden würde. Deswegen habe ich mir das dann geschenkt.
Sie sind in Brandenburg jetzt. Sie sind Landesvorsitzender der Partei Bündnis Deutschland. Haben Sie ein Beispiel spontan parat für solche unverschämte Einflussnahme oder den Versuch, ein Netzwerk zu bauen und mithilfe dieses Netzwerks dann auch politische Entscheidungen zu erzwingen oder zu lenken oder zu leiten?
Na, für mich ist das Paradebeispiel, wie dieses ganze Spiel in Anführungszeichen funktioniert, die schon angesprochene Agora. Die Idee geht ja halt viele, viele Jahre zurück und auch schon als zum Beispiel Klaus Töpfer noch Umweltminister war und er hat kein grünes Parteibuch, der hat ein schwarzes gehabt. Die haben das ganze Prinzip perfektioniert. Das muss man zweifellos anerkennen. Also es wird also mit hoher strategischer Raffinesse, wird hier parteiübergreifend Synergieeffekte geschaffen und es werden alle mit eingebunden. Wie man halt eben reinkommt, das bleibt natürlich freilich das Geheimnis. Und dann organisiert man sich halt eben auf verschiedenen Ebenen. Wir haben ja alleine Stand heute, gut, jetzt ist ja Greichen weg, aber ich meine, es müssten in der aktuellen Regierung 9 Staatssekretäre sitzen, die direkten oder indirekten Agora-Bezug haben. Das heißt, sie waren selber halt eben mal aktives Mitglied oder sind es noch.
Über fragwürdige politische Netzwerke, die durch politische Parteien seit Jahren über Deutschland gelegt werden, unterhielten wir uns mit Mario Miro, früherer Bundestagsabgeordneter, heutiger Vorsitzender des Landesverbandes Brandenburg, der Partei Bündnis Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Miro.
Sehr gerne.